Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Der Abschnitt für die heutige Predigt steht, wie schon gesagt, im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, die Verse 7 bis 11. Wir hören das Wort des lebendigen Gottes, 1. Petrus, Kapitel 4, Abvers 7. Es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. So seid nun besonnen und nüchtern zum Gebet. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gemeinde unseres Herrn Jesus Christus, unser Körper ist ein absolutes Wunderwerk Gottes. Selbst in einer gefallenen Welt, selbst unter dem Fluch der Sünde, können wir nur darüber staunen, was unser Körper so alles kann. Unser Körper ist sogar so eine Art Krisenmodus eingebaut. Ja, wenn man zum Beispiel auf Dauer zu wenig isst, dann wechselt der Körper in einen Krisenmodus. Er verbrennt dann weniger, damit man länger überlebt, falls man jetzt noch länger nichts zu essen bekommt. Und viele Menschen, die aus irgendwelchen Gründen längere Zeit ohne Essen sein mussten, konnten so überleben. Vielleicht habt ihr euch auch schon mal die Frage gestellt, warum Frauen oft kalte Hände und kalte Füße haben. Auch das hat mit dem Krisenmodus unseres Körpers zu tun, denn wenn die Körpertemperatur zu sinken droht, sorgt der Körper dafür, dass auf jeden Fall die lebenswichtigen Organe weiterhin gut durchblutet bleiben. Und bei Frauen ist das eben besonders stark ausgeprägt, weil bei einer möglichen Schwangerschaft die Kinder im Bauch der Mutter dadurch geschützt werden sollen. Und deswegen haben Frauen öfter kalte Füße als Männer. Es ist ein Zeichen dafür, wie gut unser Körper funktioniert. Die Frage ist, was macht unser Körper eigentlich, wenn er in einen solchen Krisenmodus wechselt? Unser Körper setzt dann Prioritäten. Ja, es ist schön, wenn man warme Füße hat. Ja, es ist schön, wenn man einen Stoffwechsel hat, der einem das Gefühl gibt, wirklich Bäume ausreißen zu können. Aber wenn die Nahrung fehlt oder die Wärme fehlt, dann geht es darum, alles auf das Allernötigste zu beschränken. Alles, was nicht so ganz nötig ist, wird dann runtergefahren. Zum Beispiel die Körpertemperatur in den Füßen. Aber alles, was wirklich wichtig ist, das wird auf jeden Fall weiterhin versorgt. Und auf diese Weise setzt unser Körper Prioritäten. Petrus geht es in dem Abschnitt heute ebenfalls um Prioritäten. Es geht nicht um Prioritäten, wenn es dir zu kalt ist oder wenn du zu wenig zu essen hast, sondern es geht um Prioritäten, weil du in deinem Leben als Christ kurz vor dem Ziel stehst. So beginnt Petrus nämlich unseren Abschnitt. Er schreibt in Vers 7, es ist aber nahe gekommen, das Ende aller Dinge. Man könnte auch übersetzen, es ist aber nahe gekommen, das Ziel aller Dinge. Petrus sagt uns hier also, dass wir uns auf der letzten Etappe befinden, auf der Zielgeraden könnten wir sagen, kurz vor dem Ziel. Und wenn wir uns jetzt die Geschichte der Menschheit so angucken, gerade wie sie die Bibel beschreibt, dann sehen wir, es gab verschiedene Etappen. Im Paradies lebten Adam und Eva ganz am Anfang mit Gott in perfekter Gemeinschaft. Aber dann kam eines Tages der Sündenfall und diese Beziehung war zerstört. Erste Etappe war vorbei. In den Jahrhunderten danach war die Beziehung zwischen den Menschen und Gott sehr schwierig geworden, aber sie war immer noch möglich durch Gottes Gnade. Das sieht man zum Beispiel an Noah. Dann später erwählte sich Gott den Abraham, schloss einen Bund mit ihm und mit seinen Nachkommen und wieder einige Jahre später formte Gott dann aus Abrahams Nachkommen sogar ein ganzes Volk. Erneuerte den Bund mit ihnen, gab ihnen das Gesetz und all das waren verschiedene Etappen. Und dann irgendwann kam Jesus als kleines Kind in diese Welt. Er lebte hier auf der Erde, er starb den Tod am Kreuz, er stand wieder auf und er ging zurück in den Himmel. Und mit diesen ganzen Ereignissen hat jetzt die letzte Etappe der Menschheit begonnen. Wir können auch sagen, wir befinden uns als Menschen jetzt auf der Zielgeraden. Und deswegen sagt Petrus hier auch, es ist aber nahe gekommen, das Ende oder das Ziel aller Dinge. Und wenn man das so liest, dann könnte man ja denken, ist das wirklich nahe gekommen? Ja, manche Theologen haben auch gesagt, Petrus hat sich hier wahrscheinlich geirrt. Denn seit mittlerweile 2000 Jahren sind wir anscheinend auf der Zielgeraden, aber das Ziel ist ja immer noch nicht in Sicht. Von nahe gekommen kann ja zur Zeit von Petrus wirklich nicht die Rede gewesen sein, wenn wir wissen, es dauert jetzt schon mindestens 2000 Jahre, diese Zielgerade. Aber wisst ihr, darum geht es Petrus überhaupt nicht. Er sagt nicht, Jesus kommt ganz sicher in den nächsten 23 Minuten wieder. Er sagt einfach nur, dass mit dem Kommen von Jesus die letzte Etappe begonnen hat. Er sagt nicht, wie lange diese Etappe geht. Aber er sagt, liebe Christen, auf dieser letzten Etappe, auf dieser Zielgeraden seid ihr jetzt. Und auch wenn wir heute 2000 Jahre nach Petrus leben, sind wir wie Petrus auch auf dieser Zielgeraden. Und das Ziel ist dann erreicht, wenn Jesus ein zweites Mal wiederkommt. Wir wissen nicht, wie lange die Zielgeraden ist. Mittlerweile ist sie 2000 Jahre lang. Aber wir wissen, dass sie direkt ins Ziel führt. Wir könnten sagen, es kommt keine Kurve mehr, es gibt keine neue Etappe mehr. Gott hat alles ausgeführt, was er vor Grundlegung der Welt geplant hat. Jetzt kommt nur noch das Ziel. Ich weiß nicht, ob ihr gerne Sport im Fernsehen guckt, aber bei der Leichtathletik ist es so, wenn da so ein Mittel- oder Langstreckenlauf ist, dann ist die Zielgerade der Höhepunkt der Spannung. Ja, da wirft jeder der Läufer nochmal alles rein. Da werden keine Kräfte mehr gespart. Da ist die einzige Priorität, die so ein Läufer noch hat, so schnell wie möglich im Ziel sein. Wenn Petrus diesen Brief hier schreibt, dann hat er ein Bild vor Augen. Er sagt, im Prinzip ist Christsein so wie, du bist mit einer Gruppe von Menschen gemeinsam in einem fremden Land unterwegs. Dieses fremde Land hat dich dein Auftraggeber geschickt, dem gehörst du, aber du siehst ihn nicht. Und der Aufenthalt in diesem Land ist vor allem deswegen so anspruchsvoll, weil alle anderen in diesem Land dir fremd sind. Und das Problem ist, nicht nur die anderen sind für dich fremd, du bist auch für die anderen fremd. Und deswegen sind dir die Einheimischen in diesem Land oft alles andere als wohlgesonnen. Petrus spricht davon, dass wir als Christen Fremdlinge sind im Ausland. Und deswegen hatte Petrus den Blick in den letzten Kapiteln seines Briefes auch immer nach außen gerichtet. Er hatte zu uns Christen, also im übertragenen Sinne zu dieser Wandergruppe im fremden Land gesagt, lebt mit den Einheimischen so gut es geht zusammen. Seid freundlich und hilfsbereit zu ihnen, ordnet euch unter, vielleicht schließt sich euch ja sogar jemand von ihnen an. Aber jetzt ändert Petrus den Fokus in unserem Abschnitt. Er sagt, nicht nur der Blick nach außen ist wichtig, es ist nicht nur wichtig, wie ihr euch als Gruppe in diesem Land verhaltet, sondern es ist auch wichtig, wie ihr euch nach innen verhaltet, wie das Zusammenleben als Gruppe funktioniert. Schon in Kapitel 3 hatte Petrus ganz kurz darauf verwiesen, er hatte gefordert in Kapitel 3, Vers 8, endlich seid alle gleichgesinnt, mitfühlend, voll brüderlicher Liebe, barmherzig, gütig. Kurz der Blick nach innen, aber danach sofort wieder nach außen. Hier in unserem Abschnitt bleibt er jetzt länger bei dieser Frage stehen. Nämlich dieser Frage, wie sollst du in der Gruppe leben, mit der du unterwegs bist? Also übersetzt, wie sollst du in der Gemeinde, im Miteinander mit deinen Geschwistern im Glauben leben? Und seine Antwort im Kern lautet, Leute, denkt dran, dass ihr kurz vor dem Ziel steht. Wir wissen, vor 2000 Jahren hat Jesus schon gewonnen. Das Ende des Bösen ist sicher. Dass wir am Ziel ankommen werden, das ist auch sicher. Und deswegen, setzt jetzt für die letzten Meter, für diese letzte Etappe, die richtigen Prioritäten. Und haltet euch nicht unnötig mit irgendwelchen Nebensächlichkeiten auf. Das ist mein Thema für heute. Setze kurz vor dem Ziel die richtigen Prioritäten. Und Petrus nennt uns in unserem Abschnitt 4 Prioritäten, die wir uns heute anschauen werden. Erstens die Beziehung zu Gott. Zweitens die Liebe zu Gottes Kindern. drittens der Dienst an Gottes Kindern und viertens die Ehre Gottes. Wir haben also vier Prioritäten für die Gemeinde auf der Zielgeraden. Bei 1 und 4 geht es um Gott, die Beziehung zu Gott und die Ehre Gottes. Und in der Mitte, bei 2 und 3, geht es um die Beziehung zu Gottes Kindern. Und wenn wir diese vier Prioritäten uns mal alle zusammen so anschauen, dann stellen wir fest, die sind nicht radikal. Das ist auch nichts Außergewöhnliches. Es gibt tatsächlich Christen, ja, die gibt es. Die sind dazu berufen, in den Dschungel zu gehen und dort Indianern, die mit Giftpfeilen auf sie schießen, das Evangelium zu bringen. Ja, solche Christen gibt es, aber die meisten Christen sind nicht dazu berufen. Die meisten Christen sind klar und eindeutig dazu berufen, die richtigen Prioritäten zu setzen. Ja, da zählen keine Ausreden, aber diese Prioritäten sind alles Dinge, die du erfüllen kannst. Die du erfüllen kannst, ohne viel Geld zu haben, ohne Tausende von Kilometern zu reisen. Es sind keine Dinge, für die du extrem viel Zeit brauchst oder einen Doktortitel, sondern es sind Dinge für den ganz normalen Menschen im Jahr 2022 in Deutschland. Und die erste der vier Prioritäten ist die Beziehung zu Gott, Vers 7b. Angesichts der Zielgeraden, auf der du dich befindest, sagt Petrus, so seid nun besonnen und nüchtern. Petrus ruft uns auf zu Besonnenheit und Nüchternheit. Und das sind ja so Wörter, wo man sich immer fragt, was heißt das ganz genau? Das Beste, um das zu erklären oder zu verstehen, ist, wenn wir uns überlegen, was ist denn das Gegenteil von besonnen und nüchtern? Das Gegenteil von besonnen und nüchtern ist betrunken. Aber welche Dinge machen uns denn so betrunken im übertragenen Sinn? Da gibt es zum Beispiel persönliche Umstände. Da gibt es Dinge in unserem Leben, die machen uns das Leben richtig schwer. Es gibt Dinge, die nehmen unsere Gedanken gefangen, die machen uns Sorgen, und zwar so sehr, dass wir plötzlich den Fokus auf die Prioritäten verlieren. Oder Ablenkung durch Unterhaltung. Man verwendet sehr viel Zeit darauf, sich mit Dingen zu beschäftigen, die uns zwar kurzfristig unterhalten oder ablenken, aber die uns langfristig eben leer zurücklassen. Und wenn wir zurückblicken, sind sie einfach vergeudete Zeit. Oder was uns noch betrunken macht, ist vielleicht ein zu starker Fokus auf die großen politischen Entwicklungen und Entscheidungen unserer Zeit. Ja, man weiß dann vielleicht ganz genau, dass dieses Ereignis wieder ein Zeichen dafür ist, dass wir jetzt ganz wirklich, wirklich, wirklich auf der Zielgeraden sind. Und vielleicht hat man damit sogar recht. Und trotzdem glaube ich, dass man nicht ganz nüchtern ist, wenn man sich mehr mit der Zielgeraden als mit dem Ziel beschäftigt. Versteht mich hier nicht falsch. Es ist nicht falsch, sich über die Umstände Gedanken zu machen. Es spricht nichts dagegen, sich ab und zu durch einen Film mal abzulenken, um auf andere Gedanken zu kommen. Es ist auch nicht verkehrt, sich mit der Weltpolitik zu beschäftigen. Und es ist sogar wichtig, das Zeitgeschehen mit der Brille der Bibel zu beurteilen. Bei all diesen Dingen ist die Frage nicht entweder oder, nicht schwarz oder weiß. Die Frage ist, wo setzt du deine Priorität? Was ist das Zentrale, worauf du dich auf der Zielgeraden fokussierst? Und Petrus sagt in Vers 7 als erstes, es ist die Beziehung zu Gott. Und die findet ihren sichtbaren Ausdruck dadurch, dass du betest. Deswegen schreibt Petrus in der zweiten Hälfte von Vers 7 nicht nur, so seid nun besonnen und nüchtern, sondern er fügt hinzu zum Gebet. Nüchtern und besonnen sein. Ja, das ist die Grundvoraussetzung dafür, dass man betet. Wenn man den Kopf voll hat mit anderen Dingen, wenn man im übertragenen Sinn von anderen Dingen betrunken ist, dann kann man nur schlecht oder vielleicht sogar gar nicht beten. Aber nicht nur das. Gebet ist auch das, was ich tue, wenn ich nüchtern und besonnen bin. Denn wenn ich nüchtern und besonnen bin, dann setze ich die richtigen Prioritäten. Und in dem Fall bedeutet das, ich investiere als erstes in meine Beziehung zu Gott. Ja, ich lade meine Sorgen bei ihm ab. Ich renne zu der Macht, die alles in dieser Welt unter Kontrolle hat. Ich fliehe zu dem, der seinen Sohn hat töten lassen, damit ich lebe. die größte Kraftquelle, die sichere Burg, das Ziel, wo ich fast angekommen bin. Und die Frage ist, wofür soll ich beten? Dein Reich komme. Dafür, dass Gott bald sein Reich vollendet. Dass Jesus bald wiederkommt und wir das Ziel erreicht haben. Dein Wille geschehe. Dass er uns jetzt schon auf der Zielgeraden schenkt, dass Menschen, gerade Menschen in Verantwortung, sich an seinem Willen, nicht an ihrem eigenen Willen ausrichten. Oder unser tägliches Brot gib uns heute. Dass Gott uns bei allen Schwierigkeiten, vielleicht auch bei allem Gegenwind, den wir in dieser Welt erfahren, doch mit allem versorgt, was wir für unser leibliches Leben hier brauchen. Die Wanderung als Gruppe in dieser Welt durch ein fremdes Land, diese Wanderung kann nur funktionieren, wenn alle dasselbe Ziel haben, wenn alle dieselbe Ausrichtung haben, wenn wir vor allen anderen Dingen die Beziehung zu Gott suchen, nüchtern, besonnen, beim Beten. Und von dieser Beziehung zu Gott, die Petrus an den Anfang stellt, kommt er im Anschluss erst einmal auf die Beziehung zu Gottes Kindern zu sprechen. Die Beziehung zu Gott und die Beziehung zu den anderen in der Gemeinde, mit denen du auf dem schmalen, steinigen Weg unterwegs bist, das lässt sich beides nicht voneinander trennen. Im Deutschen wird das sprachlich bei unseren Übersetzungen nicht so schön deutlich, wie es im Original im Griechischen steht. Auf jeden Fall wird dort im Griechischen das Beten, also die Beziehung zu Gott und die Liebe zu den Geschwistern in Vers 8 ganz eng sprachlich verknüpft. Das geht zusammen, das gehört zusammen. Und Petrus schreibt in Vers 8, vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. Und das ist die zweite Priorität, mit der wir uns heute beschäftigen, die Liebe zu Gottes Kindern. Alle von euch, die verheiratet sind, werden bestätigen können, dass Flitterwochen eine super Sache sind. Aber ehrlich gesagt, so kurz nach der Hochzeit total verliebt, sich gegenseitig lieb zu haben, ist relativ einfach. Nach den Flitterwochen kommen früher oder später in jeder Ehe herausfordernde Zeiten. Zeiten, die die Liebe auf die Probe stellen. Und besonders herausfordernd sind die Zeiten, wenn man unter Druck gerät. Ja, wenn es Probleme gibt. Vielleicht Probleme in der Ehe, vielleicht aber auch Probleme einfach für das Ehepaar oder für einen der beiden Ehepartner. Und da zeigt sich dann, wie fest die Liebe wirklich ist. Oder um es positiv zu sagen, es gibt viele Gelegenheiten, um durch die Schwierigkeiten auch in der Ehe zu wachsen. Und ganz ähnlich ist es in der Gemeinde. Petrus schreibt hier ja an Christen diesen Brief, denen der Wind ins Gesicht weht. Die Gemeinden, an die er schreibt, die sind im übertragenen Sinn nicht in den Flitterwochen, sondern in einer richtigen Drucksituation. Und in solchen Drucksituationen ist es natürlich sehr herausfordernd, sich gegenseitig zu lieben. Und deswegen fordert Petrus übrigens auch immer und immer wieder in seinem Brief dazu auf, sich gegenseitig zu lieben. Kapitel 1, Vers 22, Kapitel 2, Vers 17, Kapitel 3, Vers 8 und hier wieder Kapitel 4, Vers 8. Vor allem aber habt innige Liebe untereinander, denn die Liebe wird eine Menge von Sünden zudecken. So, mit der Liebe ist es ja so, Liebe ist ein Riesenfass. Und deswegen wird Petrus hier auch in der zweiten Hälfte des Verses sehr konkret. Er spricht über einen kleinen Aspekt des großen Fasses von Liebe. Er sagt, die Liebe, die wird eine Menge von Sünden zudecken. Was bedeutet das? Erstmal möchte ich erklären, was es nicht bedeutet. Man könnte es ja so verstehen, als könnte man durch die eigene Liebe die Sünden anderer vor Gott irgendwie wegnehmen. Aber das funktioniert nicht. In diesem Sinn kann nur Jesus durch sein Blut die Sünden von uns Menschen zudecken. Das kannst du nicht für dich selber tun und das kannst du auch nicht für andere tun. Gemeint ist etwas anderes. Wenn in der Gemeinde jemand ist, der dich manchmal nervt, jemand ist, mit dem du nicht so gut klarkommst, jemand, der manchmal komische Sachen zu dir sagt, dich manchmal vielleicht nicht grüßt, manchmal dich anspricht und das nicht ganz so diplomatisch, wie du es gerne hättest, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Möglichkeit Nummer eins ist, du wehrst dich. Entweder indem du direkt die Konfrontation suchst, ich gebe es ihm zurück, indem ich ihm bewusst aus dem Weg gehe, vielleicht zurückschieße oder beleidigt den Kopf in den Sand stecke, oder indem ich mich zurückziehe und anfange, mich bei anderen Personen über diese Person zu beschweren, mit anderen über die Person zu reden. Das ist die eine Möglichkeit. Und Petrus sagt hier heute Morgen zu dir in Gottes Wort, tu das nicht. Lass es bleiben. Was sollst du stattdessen tun? Das heißt hier, du sollst die Sünde zudecken. Wir könnten auch sagen, runterschlucken. Einfach so leben, als sei das nicht passiert. Das meint zudecken. Petrus zitiert hier übrigens aus dem Alten Testament. In Sprüche 10, Vers 12 heißt es, Hass erregt Streit, aber die Liebe deckt alle Verfehlungen zu. Wisst ihr, wir Menschen neigen dazu, mit den Sünden anderer wie ein Buchhalter umzugehen. Ja, wir führen dann in unserem Gedächtnis sorgfältig Buch. Einmal war er komisch zu mir. Okay. Zweimal war er komisch zu mir. Auch noch okay. Aber irgendwann ist dann die Liste in unserem Kopf voll. Und dann wird dem anderen das alles vorgehalten. Und damals hast du und außerdem machst du immer und sowieso. Ich weiß nicht, ob du schon mal mit jemandem in einer Beziehung an dem Punkt warst, wo du feststellen musstest, ich kann mittlerweile sagen, was ich will, es ist sowieso falsch. Das kann passieren. Aber das passiert, wenn der andere sorgfältig Buch geführt hat und möglicherweise du auch. Petrus sagt, fang diese Liste erst gar nicht an. Decke zu. Behandle den anderen so, als hätte es all das nicht gegeben. Und dabei ist auch wichtig, was Petrus hier nicht sagt. Petrus fordert nicht dazu auf, dass wir Sünde in der Gemeinde grundsätzlich tolerieren. Es ist zum Beispiel nicht verkehrt, den anderen zu ermahnen. Es gibt einen riesigen Unterschied zwischen jemanden ermahnen, weil es mir um den anderen geht, und einen Unterschied zwischen ermahnen und jemandem alle seine Fehler vorhalten. Fehler, die ich nie zugedeckt habe, aber die ich ihm jetzt vorhalte, um so ein richtig gutes Gefühl zu bekommen. Jetzt habe ich es ihm endlich mal gesagt. Petrus, ist es sehr wichtig, dass wir heilig leben. Und deswegen müssen wir auch aufpassen, auf welche Sünden wir das Zudecken anwenden. Ja, wenn es Sünden gibt, ich möchte sie mal ernstere Sünden nennen in der Gemeinde, dann muss man die Ältesten informieren und direkt einschreiten, um Schlimmeres zu verhindern. Ich sag mal, wenn offener Ehebruch passiert, Gewalt in der Familie, wenn Dinge gestohlen werden oder mutwillig zerstört werden. Es geht beim Zudecken auch nicht darum, einfach irgendwelche Dinge unter den Teppich zu kehren. Es geht darum, dass wir vergebungsbereit mit der Tatsache umgehen, dass wir eine Gemeinschaft von Sündern sind, die sehr viel miteinander zu tun haben. Es geht darum, wie du mit der Tatsache umgehen sollst, dass das Bekenntnis, wir sind ja alle Sünder, dass das nicht nur theologische Theorie ist, sondern dass das halt wirklich stimmt. Liebe als die richtige Einstellung zu den anderen in der Gemeinde. Und da geht es erstmal hauptsächlich um das, was sich in deinem Innern abspielt. Deine Gedanken, deine Gefühle, dein Buchhaltungssystem. Aber echte Liebe bleibt nicht in unseren Gedanken oder Gefühlen stecken. Echte Liebe geht nach außen. Echte Liebe wird aktiv, sie wird sichtbar, sie äußert sich im Dienst. Und das ist unsere dritte Priorität für heute Morgen, der Dienst an Gottes Kindern, die Verse 9 bis 11a. Seid gegeneinander gastfreundlich, ohne Murren. Dient einander, jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Es sind drei Dinge, die Petrus uns hier nennt, wie die Liebe jetzt praktisch werden soll. Ein dreifacher Dienst. Erstens Dienst durch Gastfreundschaft, zweitens Dienst durch Worte, drittens Dienst durch Taten. Und diese drei Bereiche wollen wir uns jetzt anschauen. Erstens, Vers 9 fordert uns dazu auf, bereitwillig gastfreundlich zu sein. Und zwar in diesem Zusammenhang besonders gegenüber denjenigen, die mit uns in einer Gemeinde sind. Vers 9, seid gegeneinander gastfreundlich ohne Murren. Überhaupt durchzieht das Wort einander den gesamten Abschnitt. Ja, wir lesen es einmal in Vers 8, einmal in Vers 9, einmal in Vers 10. Bei der Gastfreundschaft ist die Frage, warum hat Gott dir ein Haus bzw. eine Wohnung geschenkt? Und die Bibel gibt darauf nur zwei Antworten. Die erste Antwort ist, damit du für dich und wenn du hast, für deine Familie ein Dach über dem Kopf hast. Und die zweite Antwort, damit du anderen ein Dach über dem Kopf schenken kannst. Und genau um diese zweite Sache geht es bei der Gastfreundschaft. Gemeinde ist nicht nur ein Ort, wo du aus deinem Haus heraus hingehst. Gastfreundschaft bedeutet, die Gemeinde oder zumindest einen Teil der Gemeinde zu dir nach Hause zu holen. Da gibt es natürlich viele Ausreden, warum man das nicht macht. Zum Beispiel, es ist anstrengend. Das stimmt, aber Liebe zu zeigen ist meistens anstrengend. Oder ich kann nicht kochen. Das ist egal. Da bestellst du eben was zu essen oder du machst fertig Pizza. Es geht nicht im Kern ums Essen, es geht um die Gemeinschaft. Oder meine Wohnung ist zu klein. Kann sein, dann lädst du eben nur drei Leute ein. Weißt du, Gastfreundschaft ist kein Bonus des christlichen Lebens für Familien, die mindestens 200 Quadratmeter zur Verfügung haben. Es ist ein grundlegendes Gebot für die ganze Gemeinde. Und ich glaube, dass ihr in dem Bereich als Gemeinde natürlich noch wachsen könnt, wie in allen Bereichen. Aber ich kann voller Dankbarkeit sagen, wenn ich so von außen darauf schaue und ich das so erlebe, dass es ein Zeichen von Gottes Wirken in euch und an euch ist, dass so viele Leute in eurer Gemeinde so gastfreundlich sind. Beim Dienst hier nennt Petrus nicht nur die Gastfreundschaft, das war das Erste, sondern Vers 10 auch das Zweite. Dient einander jeder mit der Gnadengabe, die er empfangen hat, als gute Haushalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Weißt du, gegenseitiger Dienst startet nicht mit einem Du musst. Gegenseitiger Dienst in der Gemeinde startet mit einem Du hast geschenkt bekommen. Denn Petrus sagt uns, jeder Christ hat vom Heiligen Geist mindestens eine Gabe geschenkt bekommen. Und Petrus nennt sie, wie auch Paulus, Gnadengabe. Und Petrus sagt, du sollst jetzt ein guter Haushalter oder Verwalter sein, wenn es zu deiner Gnadengabe kommt. Verwalte deine Gnadengabe oder wenn du mehrere hast, Gnadengaben gut. Vergrabe sie nicht. Hebe sie dir nicht für in 3 Jahren auf. Diene mit ihr und zwar jetzt. Ja, Stichwort Prioritäten setzen. Wir haben ja die ganze Zeit dieses Bild von der Zielgeraden vor Augen. Und die Gaben sind dabei völlig unterschiedlich. Petrus nennt sie am Ende ein Ergebnis der mannigfaltigen Gnade Gottes. Man könnte dieses Wort mannigfaltig auch übersetzen mit bunt oder vielfältig. Es gibt mehrere Listen mit konkreten Gaben im Neuen Testament, die Gott uns so schenkt in der Gemeinde. Und um es kurz zu machen, wenn wir die Listen nebeneinander legen, werden wir schnell feststellen, keine Liste ist wie die andere. Was ist also eine Gnadengabe? Kurze Antwort, jede Gabe, die du von Gott bekommen hast und mit der du deinen Geschwistern dienen kannst. Jede dieser Gaben ist eine Gnadengabe. Und Petrus wird hier bei den Gaben überhaupt nicht besonders konkret. Er nimmt sie einfach alle zusammen und teilt sie in 2 Gruppen auf. Er sagt, es gibt Gaben, wo man mit Worten dient. Das ist das Zweite, was wir uns anschauen wollen nach der Gastfreundschaft. Und Gaben, wo man mit Taten dient. Das ist der dritte Aspekt, Vers 11. Wenn jemand redet, so rede er es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so tue er es aus der Kraft, die Gott darreicht. Wenn es zu den Gaben des Wortes kommt, dann denken die meisten von euch vermutlich direkt an den Prediger. Und das stimmt. Aber weißt du, das ist längst nicht alles. Jeder, der eine Gruppe leitet, auch im Kindergottesdienst, dient mit dem Wort. Und selbst wenn du keine Gruppe leitest, der Schreiber des Hebräerbriefs erinnert uns daran, dass wir uns gegenseitig anspornen sollen zu Liebe und guten Werken. Es gibt zum Beispiel Leute, die haben die Gabe von Gott bekommen, im Smalltalk nach dem Gottesdienst Gottes Wort einzubringen, um die Sache, über die man jetzt gerade redet, aus dem Blickwinkel von Gottes Wort zu betrachten. Auch das ist so eine Gnadengabe, so etwas zu können. Weißt du, solche Wortdienste können völlig unterschiedlich aussehen. Wichtig ist, dass man die Aussprüche Gottes weitersagt, sagt Petrus. Es geht nicht darum zu sagen, was man einfach irgendwie selbst denkt, was Gott vielleicht denken könnte, weil man hat das Gefühl hat, dass das und das jetzt dran wäre. Nein, es geht darum, Gottes Wort zu nehmen und es dann in das Leben von Gottes Kindern hineinzusprechen. Dienst mit Worten, aber eben auch mit Taten. Und gerade bei den Diensten mit Taten gibt es ja so einige Probleme. Denn Dienste mit Taten sehen lang nicht so fromm aus, wie wenn jemand eine Bibelstunde hält oder predigt, oder? Und dann ist es doch so, dass diese Tatdienste häufig im Hintergrund passieren und sie gar keiner mitkriegt. Ich habe 3 Stunden an diesem Kuchen gesessen. Und 10 Minuten nach dem Gottesdienst hatte er sich gefühlt in Luft aufgelöst. Und dann hat es noch nicht mal irgendjemanden interessiert, wer den eigentlich gemacht hat. Weißt du, wenn du mit Taten dienst, dann sieht das vielleicht keiner. Aber das ist auch nicht das Wichtige. Denn es gibt einen, der sieht das. Und ihm geht es nicht darum, wie fromm oder geistlich dein Dienst nach außen aussieht. Ihm geht es darum, dass du die Gaben, die er dir geschenkt hat, dass du die gut verwaltest. Die Dienste sind völlig bunt, aber eine Sache haben sie alle gemeinsam. Um sie gut verwalten zu können, um ein guter Haushalter zu sein, wie Petrus es in Vers 10 sagt, musst du hier sein. Weißt du, Predigten als Podcast oder Livestream zu hören, das ist super, aber es ersetzt eben nicht die Gemeinschaft in der Gemeinde. Denn deine Priorität für die Zielgeraden ist es, deinen Geschwistern mit Gottes Wort und oder mit Taten zu dienen. Und das geht eben vor allem dann, wenn du sie triffst. Vielleicht denkst du auch manchmal nach dem Gottesdienst hier, naja, also wenn ich ehrlich bin, habe ich heute aus der Predigt mal gar nichts mitgenommen. Da hätte ich mir auch einfach zu Hause auf dem Sofa eine Predigt aus dem Internet anhören können. Und es mag tatsächlich vorkommen, dass es sich so anfühlt. Aber selbst wenn es so ist, es gibt andere in der Gemeinde, die selbst dann oder gerade dann deine Anwesenheit brauchen. Und wir dienen uns in der Gemeinde gegenseitig, um gemeinsam zu wachsen. Um uns gerade in den Gefahren, in dem Gegenwind, der uns begegnet, in den Unwettern, die uns auf dem gemeinsamen Weg herausfordern, um uns da zu stützen, zu helfen und wenn es sein muss, sogar zu tragen. Und dafür haben wir uns 3 Dinge angeschaut, die auf der Zielgeraden zu deinen Prioritäten gehören, die du auf der Zielgeraden zu deinen Prioritäten machen sollst. Beten, die Beziehung zu Gott zu pflegen dann der gegenseitige Dienst, in dem sich die Liebe äußert. Aber das ist nur der vorletzte Zweck der Gaben. Das ist nur der vorletzte Sinn, warum wir uns gegenseitig dienen sollen. Die anderen lieben und so ihre Sünden zudecken und den anderen dienen, damit wir gemeinsam im Glauben wachsen, all das ist wichtig. Das alles sind Prioritäten. Das bedeutet, das alles sind wichtige Dinge. Aber es sind nicht die einzigen Dinge. Die Frage, die Gott dir heute Morgen stellt, lautet: Welche Prioritäten setzt du auf der Zielgeraden? Meine, die du hier in meinem Wort findest, oder setzt du deine eigenen? Aber weil all diese Dinge eben wichtige Prioritäten sind, aber nicht die letzte, kommt Petrus hier noch zu einer vierten Priorität. Und die geht weit über die Grenzen unserer Gemeinde hinaus. Das Ziel schlechthin, die Priorität überhaupt, die über allen Dingen steht, die alle Dinge durchdringen soll, ist die Ehre Gottes. Und damit beendet Petrus seinen Abschnitt. Mein vierter Punkt, die Ehre Gottes, Vers 11b. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus, ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Wir haben am Anfang mit Gott angefangen, mit dem Gebet und der Beziehung zu ihm. Wir sind dann zu unseren Geschwistern im Glauben gekommen, zu der Liebe und dem Dienst. Aber jetzt am Ende kehren wir zurück zu Gott, zu dem Gott, um den sich alles dreht. Und dieser Gott wird nicht nur verherrlicht durch Dinge, die man sieht, durch Klavierspielen, Vorsingen oder Predigen. Gott wird genauso verherrlicht durch Kloputzen, Nachtisch machen oder Mikros lauter drehen. Denn Gott wird in allem unserem Dienen verherrlicht, sagt uns Gottes Wort. Und selbst wenn diese Dinge wie Beten, wie Dienen, wie Gastfreundschaft üben manchmal anstrengend sind und sich vielleicht auch manchmal so sinnlos, so fruchtlos anfühlen, der Schöpfer des Universums sagt dir in seinem Wort: Dadurch bekomme ich Ehre und Herrlichkeit. Damit in allem Gott verherrlicht wird durch Jesus Christus. Als Gemeinde seid ihr gemeinsam auf der Zielgeraden unterwegs. Und sobald das Ziel da ist, wird alles, was vorher gewesen ist, ziemlich egal sein. Dinge, die uns vorher so wichtig gewesen sind, sie werden alle vergehen. Und wenn sie die nächsten 100 Jahre nicht vergehen werden, wirst du vorher auf jeden Fall vergehen. Zumindest dein Körper. Nichts ist wirklich beständig. Denn das Ende ist nahe, wie wir am Anfang gesehen haben. Nichts ist wirklich beständig, außer einer. Der, dessen Herrlichkeit und Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit besteht. Er ist diesen Weg als Fremdling durch das fremde Land, diesen Weg, auf dem du jetzt unterwegs bist, er ist ihn vor dir gegangen und er hat dabei die richtigen Prioritäten gesetzt. Den Weg des Leids, auf dem du abgelehnt wirst für deinen Glauben, wie die Christen damals an die Petrus schrieb. Den Weg der zudeckenden Liebe, auf dem er betete: Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Den Weg des Dienstes, auf dem er sich als König des Universums nicht zu schade war, seinen störrischen Schülern die Füße zu waschen. Er ist diesen Weg vor dir gegangen, aber er ist ihn auch für dich gegangen, weil du diesen Weg von dir aus nie hättest gehen können, nie hättest gehen wollen und wegen deiner Sünde auch nie hättest gehen dürfen. Aber in seiner Gnade bist du jetzt auf der Zielgeraden unterwegs. Und wie bei so einem Sportler auf der Zielgeraden fühlt es sich vielleicht so an, als könntest du nicht einen Meter mehr weiterlaufen. Im übertragenen Sinne brennen deine Oberschenkel, platzen gefühlt deine Lungen und schreit dein Kopf: Ich will, dass das alles endlich endet. Aber das Ziel ist ganz nahe. Und weißt du, am Ende wartet nicht einfach eine Zielgerade auf dich, ein Zielstrich. Nein, der diesen Weg vor dir gegangen ist, der wartet dort auf dich mit offenen Armen, um dich in seine Arme zu schließen. Und dann wirst du diese unglaubliche Herrlichkeit erleben, die er jetzt schon genießt. Wie Petrus am Ende von Vers 11 schreibt: Ihm sei die Herrlichkeit und die Macht von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen.